Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. September 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Argentinien.
Doge.
Risiken.
Der Ukraine.
Familien.
Der Klimapokalypse.
Börsentickerien.
Zwei gute Nachrichten.
Katrinien, Rönikien.
Einem Limerick der Woche und einem Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an. Das Ministerium für Innere Sicherheit in den USA, auch bekannt als Homeland Security, hat sich diese Woche Pokémon zum Feind gemacht.
Zum Feind gemacht oder genommen?
Zum Feind gemacht. Und zwar gibt es...
Pikachu greift das...
Das Homeland Security Ministerium an, genau. Nein, also es gab ein sehr gewaltverherrlichendes Propagandavideo von Homeland Security auf X, was wir Twitter nennen, das sie übertitelt haben mit Gotta Catch 'em All. Und dabei werden dann halt so, ne, so für das ICE, also diese Immigrationsbehörde, gezeigt, wie sie irgendwie in Häuser einbrechen und mit Gewalt eben Menschen dazu zwingen, mitzukommen und um sie dann zu deportieren. Und sie nutzen dabei Videosequenzen und auch die Titelmusik der alten Pokémon-Serie von, weiß ich nicht, aus den 90ern oder Nullern oder irgendwie so. Und das machen sie einfach, ohne vorher gefragt zu haben.
Ja, natürlich.
Das heißt, sie haben weder die Rechte, sie haben auch keine Lizenz bekommen an dem intellektuellen Eigentum der Marke Pokémon, und die wehrt sich jetzt und sagt eben, das ist nicht okay, und ich hoffe, es wird jetzt richtig Ärger geben und ich hoffe, es wird richtig teuer.
Na, im Zweifelsfall begnadigen die sich einfach alle selbst.
Das, das stimmt.
Na komm, Argentinien. Argentinien ist pleite. Das ist jetzt nichts Neues. Argentinien war in den vergangenen Jahrzehnten, ich glaube, über 20 Mal pleite und auf ausländisches Geld angewiesen, im Wesentlichen vom Internationalen Währungsfonds, die denen dann irgendwie Kredite überlassen haben und Geld geschickt haben oder sonst irgendwie was. Diesmal ist es ein bisschen interessanter, weil Anfang des Jahres hieß es ja noch, Argentinien sei auf einem guten Weg. Kettensägepolitik würde ganz wunderbar funktionieren. Der Witz ist, war es auch. Also auf einem guten Weg. Also so Kerndaten, also insbesondere die Inflation, haben sich tatsächlich verbessert. Die Staatsausgaben sind gesunken, was eigentlich eine gute Richtung ist für ein hochverschuldetes, mehr oder weniger dysfunktionales Land. Der Preis dafür waren allerdings hohe Schulden. Zuletzt gab es im März vom Internationalen Währungsfonds 20 Milliarden Dollar. Dollar, die hat Milei gekriegt sozusagen. Ich mache das sehr einfach jetzt, ja. Also Milei, die argentinische Regierung, hat 20 Milliarden Dollar vom IMF gekriegt. Und dieses Geld hat Milei fast ausschließlich dazu benutzt, den argentinischen Peso zu stabilisieren, weil Milei einseitig fixiert ist auf die Inflation. Mhm. Es ist einfach nur wichtig, die Inflationsrate runterzukriegen. Die lag teilweise bei 200%, jetzt sind wir irgendwo unter 50%. So. Es schwankt halt viel. So, das kann man machen. Man kann ausländisches geliehenes Geld, Dollar, ist immer wichtig, es sind Dollars, kann man nehmen, um seine Währung zu stabilisieren, um die Inflation runterzukriegen und sowas. Dazu brauchst du aber Stabilität im Land. Und die gibt es nicht. Ja, es gibt einerseits eine großflächige Verarmung, auch wenn die offizielle Armutsquote gesunken ist, und zwar dramatisch gesunken ist, komme ich gleich nochmal zu. Du hast Korruption im Land. Mittlerweile auch in Mileis unmittelbarer Umgebung gibt es Korruptionsvorwürfe. Das alles macht einen Vertrauensverlust, und zwar im In- und im Ausland. So, und wenn dir niemand vertraut, dann gibt dir auch niemand Geld. Ja? Die Investoren zum Beispiel. Und sollten sie dir Geld geben, musst du hohe Zinsen zahlen. Diese Investitionen laufen in Dollar. Das heißt, Argentinien braucht mehr Dollar, um mehr Zinsen für die Investitionen zu zahlen. Diese Dollars allerdings hat Argentinien verjuxt, um den Peso zu drücken. Mhm. Der Peso gilt als überbewertet, um 30%. Ja, die haben so viel Pesos vom Markt weggekauft, das, ja, ne, ist klar. So, jetzt ist das Geld alle. Ende Oktober sind Kongresswahlen. Das ist sowas wie in den USA die Midterms, also halbe Amtszeit von Milei ist rum. Und darum haben die USA jetzt gerade angekündigt, nochmal für 20 Milliarden Dollar argentinische Schulden zu kaufen. Weil Hauptsache, also Milei ist ja letztendlich Trumpist, wenn du so willst. Hauptsache, der Trumpismus sieht aus wie eine gute Idee. könnte ja sein, dass die argentinische Regierung dann auch auf einem guten Weg ist, der einfach nur noch ein bisschen gestützt werden muss. Könnte sein. Ich persönlich zweifle daran. Das kann ich allerdings überhaupt nicht begründen, außer mit, das sieht nicht so aus, als würde das funktionieren. Irgendwie so ein Schreihals mit einer wirren Frisur, so ein Land wieder auf Vordermann bringt, das seit Jahrzehnten eigentlich auf dem absteigenden Ast ist. Die Argentiner selber scheinen der Regierung auch nicht zu trauen. Es gab zuletzt ein paar Regionalwahlen, bei denen ist Milays Truppe total abgeschmiert. Milay hat noch nie eine parlamentarische Mehrheit gehabt. Der regiert die ganze Zeit, wie es so schön heißt, per Dekret, also mit Erlassen, also direkt aus der Exekutive raus. Und statistisch gesehen, habe ich eben gesagt, steht Argentinien gut da. Aber das sieht immer dann so aus, wenn die Inflation sinkt, sagt aber wenig darüber aus, ob die Menschen auch wirklich mehr kaufen können. Also musst du nur nach Deutschland gucken, ne? Also relativ zur Inflation sind die Harzer heute weniger arm als noch vor 2 Jahren. Aber mehr kaufen können sie sich trotzdem nicht von dem Geld, das sie nicht haben. Das ist immer so ein verhältnismäßiger Ausdruck. Und in Argentinien können sie das anscheinend auch nicht. Zumal Milay ganz am Anfang reichlich Subventionen gestrichen hatte. Der hat ja öffentliche Dienstleistungen zusammengestrichen, Medikamentenzuschüsse zusammengestrichen, Energie zusammengestrichen, Renten eingefroren. So, jetzt hast du zwar mehr Geld im Vergleich zum Warenkorb, aber davon musst du auch mehr kaufen, was du vorher subventioniert gekriegt hast oder geschenkt gekriegt hast. Und das trifft vor allen Dingen auch die Mittelschicht. Und halt auch das Ausland. So, weil das Vertrauen ist weg. Ne? Wenn im Inland dir keine alte Sau vertraut, warum sollte dir im Ausland irgendjemand vertrauen? So, und darum ist das Geld alle. Keiner will Pesos haben, nicht mal mehr die Argentinier selbst wollen Pesos haben. Die tauschen alles, was sie können, in Dollars. Die Argentinier horten Dollars, wenn sie können, wodurch die Nachfrage nach Dollars steigt im Inland. Dadurch wird der Dollar teurer. Deshalb muss Argentinien mehr Geld ausgeben, um überhaupt Dollars zu kriegen und den Peso vor dem Absturz zu bewahren. Und das kann ich kann jetzt wieder von vorne anfangen zu erzählen. Sowas nennt man übrigens auch Kapitalflucht. Kapitalflucht ist nicht unbedingt, wenn irgendein reicher Arsch seine Kohle nach Liechtenstein bringt, sondern es ist auch, wenn du und ich sagen, ich traue dem Euro nicht, ich kaufe mal lieber Dollars, dann fliehe ich in den Dollar. Der Trippenwitz an der ganzen Sache scheint mir zu sein, dass es Argentinien insgesamt gar nicht mal mehr so schlecht geht wie noch vor einem halben Jahr. Es haben sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen geschlossen. Das Wirtschaftswachstum findet praktisch nicht statt, weil sie halt nur auf die Inflation geguckt haben. Aber im Vertrauen ist halt so ein bisschen wie mit der Wahrheit. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Mhm. Der hat so auf die Kacke gehauen, dass anscheinend, ich kann es nicht beurteilen, ich war selber nicht da, ich habe nicht mit den Leuten gesprochen, dass anscheinend niemand mehr wirklich glaubt, dass die Regierung Milay, wie nennt man das, das Ruder noch herumreißen könnte. Und zwar im Inland wie im Ausland. Also, weder im Inland noch im Ausland traut man der Regierung zu, auf die letzte Hälfte ihrer Amtszeit noch was zu reißen. Vertrauensverlust kostet Geld, und zwar Dollar im Falle von Argentinien. Die hat Argentinien nicht mehr. Es wird davon ausgegangen, dass die nur noch 5 Milliarden Dollar Devisenreserven haben. Und die haben zuletzt innerhalb von 3 Tagen über 1 Milliarde ausgeben müssen, um den Peso zu stützen. So, weil eben sie sich nur um die Inflation gekümmert haben, nicht aber gleichzeitig um die Konjunktur und um die Exporte. Exporte bringen Devisen ins Land. So, den Peso zu stützen hat dazu geführt, dass der Peso zu stark ist, 30% überbewertet. Das heißt, Argentinien konnte weniger exportieren, weil ihre Produkte relativ zu teuer waren, also weniger wettbewerbsfähig waren. Währenddessen sind, weil der Dollar billiger geworden ist dadurch, die Importe ins Land geströmt, und zwar die billigen Importe. Und eigentlich hatte der Internationale Währungsfonds gesagt, nehmt diese 20 Milliarden und stabilisiert davon eure Wirtschaft. Hat Milay nicht gemacht, der hat die Kohle verjubelt, um diese eine Kennzahl, die Inflation, irgendwie in den Griff zu kriegen. Das heißt, Argentinien hat nicht genug Dollarreserven, um die Zinsen zu zahlen auf die Kredite, die sie ja sowieso schon laufen haben. Wie eben gesagt, seit Dezember 2023 ist er im Amt, 12.000 kleine und mittelständische Unternehmen haben dicht gemacht, mindestens 75.000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen, insbesondere in der Industrie, insbesondere im Bauwesen. Und da stehen wir jetzt. Also im Grunde ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, total simpel, was in Argentinien passiert. Milay hat, um den Peso zu stützen, alle Dollarreserven verjubelt, die er hat, und hat jetzt keine Kohle mehr, die Zinsen zu bedienen, und darum will ihm niemand mehr Geld leihen, außer für sehr, sehr hohe Zinsen.
Mhm.
So einfach ist das.
So einfach ist das, Mensch. Also,
und nichtsdestotrotz hängen da hinten.
Mal beraten.
Und nichtsdestotrotz hängen hinten, ich habe sie jetzt nicht gezählt, ich glaube 10 oder 12 Links dran, wo man das alles nochmal nachlesen kann.
Oh mein
im
Gott.
Detail.
Wir kommen von einem, was ist das Kennzeichen von Milai? Was fällt dir zu ihm ein?
Bescheuerte Frisur.
Frisur und?
Eine Kettensäge.
Kettensäge. Ja. Wir kommen vom einen Kettensägenmann zum nächsten, denn wer ist der andere Kettensägenmann?
Friedrich Merz.
Nee, das war, glaube ich, Christian Lindner, oder? Der gesagt hat, Kettensäge sei eine gute
Christian
Idee.
Lindner.
Weil den haben wir alle schon vergessen.
Nein, ich nicht. Der hatte neulich ja dann noch einen Gastbeitrag im Handelsblatt gehabt.
Und davor einen Hund überfahren. Oh. Apropos Hund. Wir reden jetzt über Doge. Und der andere Kettensägenmann ist natürlich Elon Musk. Und
so, ja.
Ich habe ja ein Wired-Abo abgeschlossen im Frühjahr irgendwann. Und zwar, weil die Wired hervorgetreten ist mit extrem gutem Qualitätsjournalismus. Was passiert da eigentlich gerade mit diesem Department of Government Efficiency in den USA? Was machen die da? Was sind das für Leute? Alle waren ja so völlig so, weiß nicht, wie Brett vom Kopf.
Wo kommen all diese 21-Jährigen her, die sich noch nicht mal die Schuhe zubinden können? Ja.
Genau, darüber hatte zum Beispiel auch die Wired berichtet. Und was auch ein Thema war, war eben, dass da Daten abgeschnorchelt wurden, darüber hatte auch die Wired berichtet, mit denen man dann theoretisch so eine Art Superdatenbank bauen kann, in der dann sehr sensible Informationen über quasi jeden US-Bürger drinstehen. Was jetzt, sagt die Wired, auch benutzt wird, um MigrantInnen zu lokalisieren und zu deportieren, was ja auch weiterhin in den USA an der Tagesordnung ist, vorhin erzählt. Naja, und jedenfalls gibt es, habe ich dann rausgefunden, einen sehr langen Wikipedia-Artikel über dieses Doge. Und da stehen nicht wenige Referenzen auch zu Wired drin. Und die Wired hat diese Woche nachgelegt. Die sagen, wir haben mit über 200 Mitarbeitenden aus den verschiedenen Bundesbehörden gesprochen, wie sie das erlebt haben, was da eigentlich passiert ist im Frühjahr, als Doge durch ihre Behörden gepflügt ist. Und das ist ein ewig langer Artikel, wo wirklich einfach nur Zitate sind von diesen Leuten. Also es ist wirklich sehr, sehr lang. Die meisten wollen anonym bleiben, weil die Regierung jetzt auch keinen Hehl draus macht, wie sie mit Kritikern umgeht.
Ihr Arm reicht weit und ihre Rache ist schrecklich.
Genau, also mobben ist dann noch das Netteste. Entlassen werden und aktuell ist das Beispiel James Comey, der ehemalige FBI-Direktor, der steht jetzt vor Gericht, weil er seinen Job gemacht hat.
Mhm.
Ne? Aber Trump hasst ihn, also muss er vor Gericht. So, und wenn man jetzt diese über 200 Testimonials sozusagen, wie war das als Doge bei uns in der Behörde? Weil wenn man die mal so zusammenzufassen versucht, was sehr schwierig ist, weil es ein sehr, sehr langer Artikel mit sehr vielen Statements ist.
Hast du mal versucht, das irgendwie in Perplexity zu schmeißen?
Nee, das habe ich nicht versucht.
Das fände ich jetzt total witzig. Sag mir in 30 Worten, was diese Leute gesagt haben.
Oh Gott. Ja, aber es ist so vielschichtig. Aber ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also da kamen eben diese Typen, kamen an, haben alles auseinandergenommen und durften nicht mal sagen, wie sie heißen. Also die Behördenmitarbeitenden kennen sich ja alle miteinander.
John Smith.
Ja, John Smith.
John Smith.
Und dann kommen irgendwelche Menschen, die keinen Namen haben und die aber alles auseinandernehmen.
Ja.
Alles dürfen.
Ja.
Aber die sollen bitte keine Fragen stellen. Es wurde nichts protokolliert, nichts dokumentiert. Also niemand weiß, was haben die da eigentlich genau gemacht. Man kann dann gucken, so fehlt irgendwas oder so, aber.
Wissen die selber, was sie gemacht haben? Wird das da klar?
Nee, das wird jetzt aus dem Bericht der Mitarbeitenden nicht klar. Also da müsste man dann eben fragen, gibt es diese Superdatenbank, von der die Wired auch spricht und wahrscheinlich gibt es sie und was steht da alles drin? Aber das ist natürlich eine Blackbox. Dann Leute werden gefragt, was machst du hier? Was ist dein Job? Kann dein Job nicht auch eine KI machen?
Mhm.
So über die Schulter geschaut, was ist das? Dann haben sie alle Ausgaben eingefroren, weswegen nach kurzer Zeit das Toilettenpapier alle war und es wurde kein neues gekauft. Nein, tut uns leid, es ist alles noch eingefroren, wir können nichts kaufen.
Ja.
Es kamen Leute in voller Montur, wie bei uns, wenn die Linken demonstrieren in Berlin.
Robocop.
So ungefähr. Helm, kugelsichere Weste, eine Waffe dabei, aber auch wieder ohne Namensschild, die dann da irgendwie patrouilliert sind. Um Leute, das sind ja Behördenmitarbeiter, das sind Beamte.
Ja,
die sitzen vor ihren Laptops und machen irgendwie was mit Tabellen
Beamten
und PowerPoint.
So vor sich hin,
ja. Und dann patrouillieren da so voll bewaffnete Typen, als sei irgendwie Krieg. So,
ja.
Wo dann einer nur meinte, ey, chill mal, ja. Wir tun hier nichts. dann werden zig E-Mails zitiert. Die haben ja alle so furchtbare E-Mails bekommen. Ein paar haben es ja auch in unsere Nachrichten geschafft. Du bist entlassen. Oder
wenn du morgen nicht aus dem Homeoffice kommst, dann ist das eine Kündigung.
So, oder wir bekommen Fragen, ob man sich schon einen anderen Job suchen soll. Ja, wenn du einen Job in der freien Wirtschaft findest, dann nimm ihn. Tschüss. Oder auch sehr schön zwischendrin einmal so, hey Leute, es ist Mental Health Monat, macht ein paar Atemübungen und praktiziert Dankbarkeit. Und dann wieder, guten Abend, also Mail nach Hause, so, guten Abend, ich wollte dir nur mitteilen, bevor du schlafen gehst, du bist gefeuert. Dann Elon Musk ist auch anscheinend immer mal wieder dort aufgetaut und natürlich auch seine Lakaien. Und dann müssen sie, also die Behördenmitarbeitenden, die Beamten, erklären, was macht ihr da eigentlich? Ja, die kommen an, stellen sich hin, wie du schon sagtest, 21-Jährige, gerade von der Schule oder so. Was machst denn du da eigentlich? Und dann fangen die an zu erklären und merken halt, die haben keine Ahnung, die verstehen das nicht.
Ja.
Die verstehen das einfach nicht.
Ja, natürlich nicht.
Checken das nicht, weil die haben den Job ja auch nicht gelernt. Naja, und dann sagen einige, das hat es vorher noch nie gegeben, dass irgendjemand was gegen Museen oder Bibliotheken hätte oder so. Und jetzt auf einmal gibt es eine feindliche Übernahme und diese Einrichtungen sind in Frage gestellt oder müssen sich rechtfertigen.
Bildung ist eine der größten Gefahren für Faschisten.
Absolut. Also das war jetzt nur so Stichpunkte, was die Leute so berichten, was sie erlebt haben. Es ist, wenn man das so geballt liest, hat man das Gefühl, Wahnsinn. Wahnsinn. Also hunderte Leute, die auf irgendeine Art und Weise dasselbe berichten, dass es einfach komplett dystopisch war, surreal auch ein Stück weit, weil es einfach so, also nichts nutze, die aber alle Macht haben.
Ja.
Und einfach sehr willkürlich irgendwas tun. So, und jetzt der Witz am Ende des Tages, am Ende des Tages liebst du, hunderte Leute, die in diesem ganzen Ding entlassen wurden und ihren Job verloren haben, sind inzwischen wieder zurück.
Ja, klar.
Weil stellt sich raus.
Öffentliche Verwaltung ist halt nichts, was du auf der linken Arschbacke machst.
Genau. Waren halt doch nicht entbehrlich. Kann halt doch nicht die KI machen.
Ja, natürlich nicht.
Ja, also so viel zu Doge.
Es gibt einen neuen Weltrisikobericht, herausgegeben wird, der vom Bündnis Entwicklung hilft. Das ist so ein Bündnis aus 9 deutschen Hilfswerken. Das ist so Brot für die Welt, Terre des Hommes, Medico International und solche Sachen sind da drin. Und die machen es zusammen mit dem Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum. Die Eigenbeschreibung ist: Der Weltrisikobericht soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Zusammenhänge zwischen Naturereignissen, Klimawandel, Entwicklung und Vorsorge auf globaler Ebene betrachtet und zukunftsorientierte Schlussfolgerungen für Hilfsmaßnahmen, Politik und Berichterstattung gezogen werden. Das Ding ist langfristig angelegt, also die gucken nicht auf kurzfristige politische Maßnahmen, auf irgendwelche Wirtschaftseinbrüche oder sonst wie was, sondern auf so Sachen wie soziale Verwundbarkeit, auf Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Gefährdung, Bewältigungskapazitäten und sowas und sind darum, wie sie selber sagen, robust gegen kurzfristige Politiken. Der Index misst keine ökonomischen oder politischen Risiken direkt, sondern deren mittelbaren Effekte auf die Verwundbarkeit gegenüber Naturgefahren. Das war jetzt alles Selbstbezeichnung. In diesem Weltrisikobericht drin der Weltrisikoindex und der gibt wieder das Katastrophenrisiko durch extreme Naturereignisse und negative Klimawandelfolgen für 193 Länder der Welt. Dazu aggregieren sie aus diesen Ländern 100 öffentlich zugängliche Indikatoren und gucken sich an Exposition und Vulnerabilität. Exposition ist hier die Gefährdung durch Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Dürren, Meeresspiegelanstieg. Also die Frage, wo knallt es am ehesten? Da geht es übrigens um die Bevölkerung, also wie die Bevölkerung dem ausgesetzt ist, nicht wie die Wirtschaft oder sowas dem ausgesetzt ist, sondern wirklich der Mensch oder die Menschen. Vulnerabilität bildet ab den gesellschaftlichen Bereich und setzt sich aus 3 Dimensionen zusammen. Anfälligkeit, also wie wahrscheinlich ist es, dass du eine Naturkatastrophe abkriegst, Bewältigung, wie gut oder schlecht bist du darauf eingestellt, um mit sowas umzugehen und Anpassung, wie gut oder schlecht bist du darin, dich auf mögliche Katastrophen vorzubereiten oder sie halt irgendwie zu umgehen. Jedes Jahr gibt es in diesem Bericht einen anderen Schwerpunkt. 2024 zum Beispiel multiple Krisen, es gab auch schon Logistik und Infrastruktur, Flucht und Migration. Und der 2025er Bericht fokussiert auf Überschwemmungen. Da haben wir ja auch so ein Problem. Ne? Das ist, wenn es regnet, regnet es schlimm. Und da gibt es dann viele, viele Daten, viel Text und sowas mag
Grafiken.
Ich auch. Eine Weltkarte des Risikos.
Ja, super.
Mit 3 knackigen Top-10-Listen. Ne? Das höchste Risiko haben die Philippinen, Indien und Indonesien.
Ja, wundert nicht.
Die höchste Exposition haben China, Mexiko und Japan. Und die höchste Vulnerabilität ist fast schon naheliegend, die Zentralafrikanische Republik, Somalia und der Tschad. Geringstes Risiko insgesamt haben Monaco, Andorra und San Marino, was vermutlich auch daran liegt, dass keine olle Katastrophe so recht weiß, wo diese Länder liegen. Ich habe extra eine Pause gelassen, weil Timing ist beim Witzeerzählen sehr wichtig.
Also San Marino war ich ja neulich wirklich überrascht. Was beim ESC, dass ich so dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt erst ralle, wo dieses Land ist.
Ja.
Alter. Ja,
manchmal kann man noch Witze über andere Länder machen, ohne direkt irgendwie so landsmannschaftliche Vorurteile zu bedienen. Oder ist es ein landsmannschaftliches Vorurteil, dass man nicht weiß, wo San Marino wohnt? Besonders interessant fand ich Deutschland. Platz, also 193 Länder, Risiko. Platz 95. Das ist ziemlich hoch, also es ist Mittelfeld. Und weil das so ist und vermutlich auch, weil das aus Deutschland kommt, dieses Projekt, gibt es einen eigenen Punkt dafür in deren FAQ. Ich zitiere auszugsweise. Deutschland ist zwar in vielen Bereichen gut aufgestellt, etwa durch funktionierenden Katastrophenschutz, robuste Infrastruktur und starke Institutionen. Dennoch wirkt sich aus, dass bestimmte Faktoren die Verwundbarkeit erhöhen, darunter hohe Bevölkerungsdichten in exponierten Gebieten, Fluss- und Küstenregionen, soziale Ungleichheiten, demografische Entwicklung sowie die Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen. Diese Aspekte führen dazu, dass Deutschland trotz vergleichsweise moderater Gefährdung durch extreme Naturereignisse nicht in den vorderen Plätzen rangiert. Der Platz Deutschlands im Mittelfeld ist daher nicht Ausdruck akuter Bedrohung, sondern das Ergebnis einer strukturierten Bewertung des Zusammenspiels von Naturgefahren und gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit. Und das ist eigentlich eine Aufforderung an die Politik. Und ich bin gespannt, ob die das überhaupt zur Kenntnis nehmen können, weil die armen Abgeordneten im Deutschen Bundestag ja so schlimm damit beschäftigt sind zu, was machen die eigentlich den ganzen Tag
da? Debattieren.
Genau, und Ausländer abschieben.
Absolut.
Nee, Ausländer, die einen Job haben, am Arbeitsplatz abfangen und dann abschieben.
Sehr gut zu deinem Thema passt ein Klimaaufruf. Unter anderem sind daran beteiligt die Deutsche Meteorologische Gesellschaft und auch die Deutsche Physikalische Gesellschaft, die Alarm schlagen. Also mein erster Gedanke war so echt so, Alarm.
Genau, Alarm.
Und zwar sagen die, wenn wir so weitermachen, dann kann die 3-Grad-Grenze schon 2050 überschritten werden. Also so weiter wie bisher.
Ich glaube, die Formulierung war, kann nicht mehr völlig ausgeschlossen werden oder sowas, ne? Ja.
Genau. Also es ist, die Erde erwärmt sich immer noch schneller, als sie sollte, als gut wäre für den Menschen. Und die sagen nämlich auch, was du gerade gebracht hast, es geht darum, einerseits Klimaschutz zu betreiben, aber Klimaanpassung muss genauso gemacht werden. Also die haben die gleiche, sagen sie, die gleiche hohe Dringlichkeit. Und fordern jetzt, haben jetzt so 10 Forderungen, weil für Politikerinnen muss man es einfach halten. Das erste ist, dass sich die Politik der realen Gefährdungslage stellen soll.
Ui. Moment.
Das passt gut zu dem, was
keine
du gerade gesagt hast.
Keine Scheinlösungen mehr für Scheinprobleme?
Seufzt, dass sich die Politik in internationalen Verhandlungen auch konsequent einsetzen soll für eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen.
Also das Gegenteil von dem, was Merz gerade in der EU macht.
Exakt. Dass sie Anreize so gestalten soll, dass sowohl emissionsarme Produkte als auch Dienstleistungen günstiger sind. Also zum Beispiel eine günstigere Besteuerung oder irgendwie so. Keine Ahnung.
Ein Glück wird das Deutschland-Ticket teurer.
Ja. Yep. Das ist auch wieder so ein gutes Beispiel. Dann, sie sollen in Naturschutz investieren, weil CO2-Speicherung vor allem eben durch die Natur erledigt wird, zum Beispiel Aufforstung von Wäldern.
Ja, aber CCS ist viel besser.
Ja, naja.
Soll ich weitermachen?
Dann, das ist der krasseste Punkt, sagen sie, wir müssen den Rückzug aus tiefer liegenden Küstenregionen an Nord- und Ostsee diskutieren. Da geht es um Hamburg und Bremen.
Da habe ich eine Überschrift nur gesehen. Wir müssen uns darauf einrichten, Hamburg mehrere Kilometer landeinwärts zu verlagern.
Ja, exakt. Das ist die Diskussion, auf die Politik eigentlich heute schon die Leute vorbereiten müsste.
Ja, natürlich, aber es ist halt Problem der nächsten Regierung.
Das ist das Problem der nächsten Regierung, genau. Naja, und so weiter und so fort. Und verlinke ich auch, ist ein schönes PDF. Und dazu passt dann natürlich sehr gut, dass Katharina Reiche gerade alles tut, um, ich sag mal, das, was an Erneuerbaren zum Beispiel in den letzten Jahren aufgebaut wurde durch Robert Habeck, mit dem Arsch wieder einzureißen. Also die hat ja auch einen 10-Punkte-Plan vorgelegt.
Ja, letzte Woche, ne?
Ja, war es am Wochenende, war es am Montag letzte Woche, irgendwie, es ist nicht lange her. Und da fand ich einen sehr interessanten Thread bei Malte Kreuzfeld auf Blue Sky. Und er hat auch einen Text bei Table Media drüber geschrieben. Ich weiß bloß nicht, ob der dann für alle zugänglich ist. Glaube ich nämlich nicht.
Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich wäre auch gerne sehr wohlhabend, um alle Newsletter von Table abonnieren zu können. Aber das ist halt so Professional-Zeug und kostet Millionen und Abermillionen.
Allein schon das, was Malte da macht, ist halt schon das Geld eigentlich wert. Aber er hat es dankenswerterweise auch nochmal zusammengefasst auf Blue Sky. Den Thread verlinke ich. Und der zeigt ganz schön, wie dieser 10-Punkte-Plan von Reiche, auch Spaß mit Überschriften diese Woche.
Überhaupt Reiche, wir arbeiten für Reiche.
Ja, zeigt ganz schön, wie dieses 10-Punkte-Ding eben sehr stark dem gleicht, was E.ON und RWE vorgelegt haben, wie sie sich gerne wünschen, dass die Bundesregierung Energiepolitik machen soll. Also die Parallelen sind schon überzufällig. Und das bedeutet für mich so ein bisschen, wir sind eigentlich gerade auf dem genau entgegengesetzten Weg. Und das sagt auch noch ein anderer Bericht. Und zwar geht es da um die sogenannten planetaren Grenzen. Ein Bericht, der unter anderem vom PIC in Potsdam rausgegeben wurde. Dieses Konzept der planetaren Grenzen wurde von einem Forscherteam um Johann Rockström entwickelt, 2009 und dann später weiterentwickelt. Und die Idee ist zu sagen, dass also unser Planet, also die Erde, das ganze Erdsystem, Klima, Ozeane, Böden, Biodiversität und so weiter nur bis zu einem gewissen Maß belastbar sind oder ausgebeutet werden können. Und wenn wir bestimmte Schwellen überschreiten, da sind wir dann bei dem großen Thema Kipppunkte, was ja Stefan Rahmstorf auch nicht müde wird zu erzählen, dass das dann zu teilweise irreversiblen Veränderungen führen kann. So. Und die neuen planetaren Grenzen, die es gibt, sind eben der Klimawandel, also der Klimawandel selbst, dass wir sozusagen die globale Durchschnittstemperatur so erhöhen, dass auch da wieder Kipppunkte eintreten können, dass wir es gar nicht so schnell wieder rückgängig machen können. Dann die Biosphärenintegrität. Die Biosphärenintegrität ist unter anderem das Thema Artensterben. Also was haben wir für eine Biodiversität auf dem Planeten? Auch da sind wir schon drüber eigentlich über der Grenze. Auch beim Klimawandel übrigens, der ja weiter voranschreitet. Dann Landnutzungsänderungen. Das ist das ganze Thema Abholzung, Regenwaldabholzung und so weiter. Dann Süßwassernutzung. Also wie viel Süßwasser haben wir überhaupt noch? Das große Thema Wasserknappheit in der Zukunft. Biogeochemische Kreisläufe. Man merkt, das haben sich alles Wissenschaftler ausgedacht, aber da geht es vor allem um den Stickstoff- und Phosphorkreislauf. Auch in Gefahr. Da redet man jetzt nicht so viel drüber. Auch über das Artensterben wird ja nicht ganz so viel gesprochen. Ozeanversauerung, das ist eins der großen Themen von Stefan Rahmstorff auch. Die Ozeane versauern, das ist, weil die Ozeane so viel CO2 aufnehmen, das wird sauer und deswegen sterben zum Beispiel Korallen, aber auch viele andere Arten. Also die greifen auch teilweise ineinander. Das Artensterben hat dann wieder mit der Ozeanversauerung zu tun und so weiter. Dann sprechen wir über atmosphärische Aerosole.
Ich hasse dich.
Ich habe ich jetzt extra für dich gesagt.
Aerosole, ist das das Gegenteil von Aerosol?
Das ist so dieses ganze Feinstaub, Luftverschmutzung, Ruß und so weiter. Dann, wo wir ja auch immer wieder drüber sprechen, neuartige Substanzen, Ewigkeitschemikalien zum Beispiel, aber auch Plastik, radioaktive Stoffe und so weiter. Und der 9. Punkt ist der Ozonabbau in der Stratosphäre. Und das ist eigentlich so der einzige Punkt, wo es seit Jahren immer positive Nachrichten gibt. Ansonsten ist eben der neueste Planetary Health Check 2025 vom Planetary Boundaries Science Lab und dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung erschienen. Und die sagen, inzwischen haben wir von den 9 planetaren Grenzen wieder eine mehr überschritten als im letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir 6, jetzt haben wir 7, denn die Ozeanversauerung ist jetzt auch in vollem Gange. So, wie gesagt, die Ozonschicht hat sich erholt. Also vielleicht können wir da wieder zurückgehen. Und es ist eigentlich auch der Punkt, der zeigt, wenn wir wollen, dann können wir auch als Menschheit.
Wobei es bei der Ozonschicht auch wirklich simpel war, ne? Weil wir hatten wirklich einen Ersatz für das Ozon sofort griffbereit und auch im industriellen Maßstab produzierbar.
Wir haben aber auch Ersatz für die Energie. Wir haben, also eigentlich haben wir alle Werkzeuge an der Hand, um den Klimawandel zu stoppen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Nur der Wille ist nicht da.
Ja.
Weil die Lobbys zu stark sind.
Und damit hast du mir unwillentlich wahrscheinlich jede Menge Möglichkeiten gegeben, Podcasts zu pluggen, die ich in der letzten Zeit aufgenommen habe. Wasser auf der Erde, wie sich das Wasser auf der Erde verteilt und wie sich das entwickelt, das messen wir mit einem Satellitenpaar. Dieses Satellitenpaar heißt GRACE. Das sind zwei Satelliten, die in einem definierten Abstand zueinander fliegen und das Erdschwerefeld vermessen. Und daraus kannst du dann Rückschlüsse darauf ziehen, wo verschwindet Süßwasser und wo verschwindet Süßwasser nicht. Weil wenn du dir Brandenburg anguckst und Brandenburg auf einmal ein bisschen weniger Masse hat, dann liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass alle Frauen plötzlich da weggezogen sind, sondern eher daran, dass Wasser verschwunden ist. Die Sendung habe ich vor, ich glaube, so ungefähr einem Jahr dürfte das gewesen sein, für den damals noch aktiven Resonator-Podcast gemacht. Der ist mittlerweile beerbt worden von einem neuen Podcast, den ich mache, eine neue Reihe. Bitte abonniert es, damit ich meinen Job behalte. und weil es wirklich sehr interessant ist, was wir da machen. Diese Reihe heißt Erde und Umwelt und ist eine Produktion des Forschungsverbunds Erde und Umwelt in der Helmholtz-Gemeinschaft. Und da habe ich tatsächlich die erste Sendung, da ging es um planetare Grenzen und Kipppunkte.
Ja.
Da habe ich geredet mit der Chefin vom Umweltforschungszentrum in Leipzig und die sagt, diese Idee mit den planetaren Grenzen, das ist ganz schön und das mit den Kipppunkten ist eine ganz schöne Idee, aber es ist echt schlechte Wissenschaftskommunikation, weil das beim Laien das Bild evoziert, jetzt ist alles vorbei.
Ja.
Man muss es anders, man muss das in der Wissenschaftskommunikation anders machen. Und die zweite Sendung, die ich für Erde und Umwelt gemacht habe kürzlich, da geht es tatsächlich um Landnutzung und Ernährung im Klimawandel.
Ja.
Ich, diesen ganzen Krempel, ne, Nahrungsmittelproduktion, Kraftstoffproduktion, wo kommen wir da hin, wie gehen wir da hin, tue ich in die Shownotes, gibt ein paar Hörer mehr für meine Auftragsproduktion. Und eins hatte ich auch noch gesehen, das habe ich nicht weiter verfolgt, es gab in der Taz die Woche einen Artikel. Da beziehen sie sich auf eine Untersuchung des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft.
Mhm.
Und die wollen ausgerechnet haben, dass wenn Katharina Reiche, unsere Bundeswirtschaftsministerin, wenn die sich durchsetzt, also wenn ihre Pläne in die Tat umgesetzt werden, dann werden 65 Milliarden Euro weniger an Investitionen getätigt und 65.000 neue Arbeitsplätze weniger entstehen.
Ja.
Habe ich aber nicht weiter ausrecherchiert. Ich weiß nicht, ob das seriös ist. Apropos seriös.
Aber ich möchte noch eins sagen. Tatsächlich hast du recht. Ich finde es auch immer sehr schwierig. Dieses, ja, 7 von 9 planetaren Grenzen sind gerissen. Das ist ja wirklich, ich habe auch sofort Apokalypse-Gefühle, wenn ich das höre. Und man fühlt sich ohnmächtig. Hat sie was dazu gesagt, wie man es besser kommuniziert?
Ja, hör dir den Podcast an. Tease, tease. Und wo ich eben seriös sagte, ein kleines Ding habe ich noch. Stiftung Familienunternehmen.
Oh.
Ich sage ja schon lange, und das ist eigentlich so blöd, so Ätzerei von mir immer nur so. Ich sage mal, die Stiftung Familienunternehmen ist diejenige Lobbyorganisation derjenigen Milliardenkonzerne, die halt nicht an der Börse notiert sind. Und damit meine ich dann, dass die auch bloß Konzerninteressen vertreten, sich aber einen Namen gegeben haben, der sie so aussehen lässt, als würden sie die Interessen von kleinen und mittelständischen Unternehmen vertreten. Familienunternehmen, das ist doch der Typ, der bei mir das Dach gedeckt hat, das ist doch ein Familienunternehmen.
Ja.
Ja.
Der hat aber leider zu wenig Mitarbeiter und zu wenig Jahresumsatz, um da Mitglied zu werden.
Exakt. Stellt sich nämlich raus, mein Gestenker war nicht so ganz so falsch. Also, in dieser Stiftung ist man nicht Mitglied, sondern da ist man Unterstützer. Ja. Wer das ist, sagt die Stiftung aber gar nicht. Also hat Panorama, dieses Magazin aus dem Ersten, mal nachgeguckt. Stellt sich raus, hinter dem Begriff Familienunternehmen stehen in erster Linie Großkonzerne und Superreiche. Da tauchen dann so Namen auf wie Rossmann, Deichmann, Würth, das ist der mit den Schrauben, Bertelsmann, Schwarz, Lidl, Kaufland. Ne? So, 600 dieser Förderer, also dieser Unterstützer gibt es. Davon sind nur 123 identifiziert worden. Also Panorama hat 123 identifiziert. Es gibt noch eine andere Arbeit von Greenpeace. Die haben sich die Umweltwirkungen angeguckt und haben noch ein paar mehr Firmen gefunden. Ich bleibe bei Panorama. 123 dieser Förderer sind identifiziert. Und davon gehören wie viele zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen? Wie viele KMU sind dabei?
Ich bin nicht sicher, ob überhaupt welche dabei
2
sind. Ah ja, okay.
Anders ausgedrückt. Ich zitiere wieder. 98,4% der recherchierten Förderer sind Großunternehmen. Und Großunternehmen sind Firmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Die Stiftung selbst lässt ausrichten, es ist nicht so, dass wir nur die Interessen der großen Familienunternehmen vertreten würden und kleinere und mittlere Unternehmen irgendwie in Sippenhaft nehmen.
Nein.
Das mag ja sein. Es sieht aber nicht so aus.
Ja, ich müsste es jetzt raussuchen, aber ich hatte es für Wind und Wurzeln. Da haben wir auch eine Sendung gemacht über, wie schlecht geht es eigentlich der Wirtschaft. Und da hatte ja die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Das ist
ja
auch so ein Verein.
Ah ja, das ist genau so ein Verein, über den haben wir da auch geredet. Hatte ja so einen Wirtschaftswarentag kurz vor der Wahl, wo sie alle, also alle RednerInnen sehr über Robert Habeck geschimpft haben. Das sei alles ganz schlimm. Und da war auch nämlich die Troller von den Familienunternehmen. Und da hatte ich extra mal rausgesucht, man darf gar nicht, da, wenn man schon nicht Mitglied ist, aber Unterstützer werden, unter einer bestimmten Beschäftigtenzahl und unter einem bestimmten Jahresumsatz.
Mhm.
So viel dazu.
Auch schön.
Also meine Firma könnte nicht Mitglied bei den Familienunternehmen werden.
Ja, meine erst recht nicht.
Kommen wir zur Ukraine. Und ich möchte mal ein bisschen mit so einer positiven Brille auf die Ukraine schauen. Also sozusagen.
Tun wir das nicht ständig?
Auf das, was Hoffnung gibt. Nee, so. Eigentlich ist es auch ganz schön schwer manchmal. Aber ich habe diese Woche zwei sehr interessante Berichte gefunden. Der erste ist ein längerer Text von Anne Applebaum im Atlantic. Anne Applebaum beschäftigt sich ja schon ewig mit der Ukraine. Die hat auch ein Buch geschrieben über den Holodomor, also diese Hungersnot in der Ukraine, und reist regelmäßig da wieder hin, spricht mit den Leuten. Die war gerade wohl wieder da und berichtet davon, wie sie eine Firma besucht hat, die jetzt Drohnen herstellt. Und davon gibt es in der Ukraine inzwischen sehr viele. Also etwas, was es vor ein paar Jahren, vor drei Jahren zum Beispiel noch gar nicht gab, dass die Ukraine eigene Waffen in einem, ich sag mal,
industriellen Maßstab?
Ja, okay. Tatsächlich herstellt. Das gibt es heute. Da arbeiten jetzt Leute, die früher Juweliere waren oder die auch im Nagelstudio gearbeitet haben. Also Leute, die so sehr feinmotorisch begabt sind, stellen jetzt Drohnen her oder löten Elektropaneele zusammen. Und das sind tatsächlich in einem Maßstab, also dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, Millionen von kleinen und größeren Drohnen, die die Ukraine jedes Jahr produziert. Also wie gesagt, ein Land, das vor nicht allzu langer Zeit komplett abhängig von anderen Ländern war, was Waffenlieferungen angeht. So, und diese Drohnen, das beschreibt Anne Applebaum in dem Text, die gehen an die Front und sorgen dafür, dass die Russen nicht weiter vordringen können an der Front einerseits. Sie schützen aber auch das Schwarze Meer. Und ganz wichtig, sie greifen in Russland die Infrastruktur an, die für die russische Kriegsmaschine besonders wichtig ist, also die Gas- und Ölinfrastruktur. Erzählt dann so, also Montag zum Beispiel war wieder ein Angriff auf eine Anlage von Gazprom in Astrachan. Also das ist eine der größten gaschemischen Werke weltweit, also nicht nur in Russland, sondern weltweit und eine wichtige Quelle für Benzin und Diesel in Russland. Dann davor wurde eine Ölpipeline beschädigt und so weiter. Und eventuell können diese Angriffe, die sehr erfolgreich waren, auch dazu geführt haben, dass selbst Donald Trump diese Woche erklärt hat und damit einfach mal seine komplette bisherige Regierungslinie in Bezug auf die Ukraine kassiert, dass die Ukraine in der Lage sei, für die Rückeroberung ihres gesamten ursprünglichen Territoriums zu kämpfen und zu siegen. Ja, Trump ändert seine Meinung, wie andere ihre Unterwäsche, aber...
Vor allen Dingen kann man das halt auch so interpretieren, als hätte Trump gesagt, das kriegt ihr schon hin mit den Europäern zusammen. Tschüss, schönen Tag noch. Macht das mal
aber
schön alleine.
Das ist aber tatsächlich auch, was Anne Applebaum eben sagt, tatsächlich, wenn es so weitergeht und die Europäer geben richtig viel Geld, also da fließt viel Geld, dass die Ukraine das auch machen kann, dann kriegt die Ukraine das wahrscheinlich auch mit Unterstützung der Europäer hin. Tatsächlich fliegen die inzwischen, das war mir gar nicht so klar, jede Nacht Dutzende Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur. Das Ergebnis ist, dass in Russland selbst jetzt eine Ölknappheit droht.
Wow.
Die
kriegen sich nicht selbst versorgt? Also ich meine, wenn irgendein Land ölautark sein sollte, dann noch Russland.
Ja, waren sie auch. Aber die Ukraine zumindest sagt, also der Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte sagt, sie hätten mit ihren Drohnen, also mit ihrem unbemannten System, schon ein Fünftel der russischen Raffineriekapazität zerstört.
Krass.
Ja, und deswegen hat das russische Regime ein Exportverbot für raffinierte Erdölprodukte verhängt, damit die im Land bleiben, weil der Bedarf jetzt schon im Land nicht mehr gedeckt werden kann.
Was sagt denn, weiß man, was Indien dazu sagt oder kauft Indien Rohöl von denen?
Ich glaube, die kaufen vor allem Gas und Rohöl wahrscheinlich. Also raffiniert.
Faktencheck.
Ja, Nando. Es ist tatsächlich so krass, dass in vielen Regionen in Russland Tankstellen einfach geschlossen sind.
Mhm.
Die Leute müssen dann recht weit fahren oder haben halt einfach nichts. Es gibt dann auf, in, was in Russland wirklich passiert, erfährt man ja manchmal auf so komischen Telegram-Kanälen, wo dann Videos von langen Schlangen, also so Autoschlangen, die an der Tankstelle stehen, wo es noch was gibt,
ja,
gezeigt werden. Und selbst die russischen Medien geben nach und nach zu, dass es wohl ein Problem gibt. Also so natürlich immer nur Salamitaktik und immer nur hier war ein bisschen was und da war ein bisschen was.
Ja, das ist ein erdöltechnisches Spezialproblem.
Ja, also das Ausmaß ist wahrscheinlich sehr viel größer, aber genau, also man kann erahnen, dass das Problem in Russland langsam ins Bewusstsein sickert. Und Anne Applebaum beendet ihren Text so. In seiner Ansprache an die Nation am 14. September formulierte Zelensky ganz deutlich: Die wirksamsten Sanktionen und solche, die am schnellsten Wirkung zeigen, sind Brände in russischen Ölraffinerien, Terminals und Öllagerstätten.
Ja.
Und angesichts der fehlenden Bereitschaft der USA, über die bloße Rhetorik hinausgehende Maßnahmen zu ergreifen, werden die Ukrainer, unterstützt von Europa, ihren eigenen Weg verfolgen. Zitat Ende. Und das fand ich wirklich sehr mutmachend, mal zu lesen, dass es auch Wirkung schon zeigt in Russland. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dann habe ich noch was gelesen, das war eine Analyse beim Verfassungsblog, die ich auch sehr, sehr cool fand. Und zwar gab es am Samstag in Brüssel mal wieder Beratungen darüber, wie man die Ukraine unterstützen kann, vor allem finanziell, und wie man dafür dieses eingefrorene russische Vermögen, was in der EU ja liegt, benutzen könnte. Und es gibt da verschiedene Varianten. Die meisten sind rechtlich sehr schwierig. Du kannst nicht einfach dieses eingefrorene russische Vermögen nehmen und den Ukrainern geben. Das ist völkerrechtlich nicht möglich. Aber pass auf. Jemand hatte eine sehr gute Idee, nämlich das Reparationsdarlehen heißt das. Grundsätzlich ist es so, Russland hat die Ukraine angegriffen. Das war gegen das Völkerrecht. Und damit hat sozusagen die Ukraine die Möglichkeit, Zwangsmaßnahmen und auch die EU Zwangsmaßnahmen gegenüber Russland zu ergreifen. Aber mit Einschränkungen, weil alles, was die EU macht, darf nur vorläufig sein. Also es muss immer wieder reversibel sein. Deswegen können sie das Vermögen einfrieren. Sie dürfen es aber nicht weggeben. Es muss da bleiben. Dass, falls Russland den Krieg aufhört, dann gehört es wieder Russland. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, wie könnte man das so ein bisschen umgehen? Also es geht darum, dass es reversibel sein muss. Und die Idee ist ein Reparationsdarlehen, und der Erfinder ist ein britischer Journalist, Hugo Dixon heißt er. Und der sagt, na, man macht es einfach so. Die EU gibt der Ukraine aus eigenen Mitteln Geld und sagt, hier, davon baut ihr euer Land wieder auf. So, die Ukraine hat Reparationsansprüche gegen Russland, die sie dafür, also die sie wiederum an die EU abtritt, sodass die EU sagen kann, wir vertreten in Sachen dieser Reparationsansprüche völkerrechtlich die Ukraine, Russland muss uns das Geld geben, weil wir haben der Ukraine ja auch Geld gegeben.
So. Ja, das ist das, was diese Inkassobuden machen, wenn da irgendwo ein Abo abgeschlossen
genau,
ist.
Genau, so funktioniert das tatsächlich ganz
lustig. Moskau-Inkasso.
Genau. Und sodass dann quasi die Rückzahlung des Darlehens, was die Ukraine von der EU bekommen hat, davon abhängt, dass die EU von Russland die Reparationszahlungen bekommt.
Und weil wir die Kohle schon in den Frozen Assets haben, können wir sagen, ja, Moment mal, ihr schuldet uns 100 Milliarden, jetzt kriegt ihr von euren 300 Milliarden nur 200 Milliarden.
Das ist dann die Zwangsvollstreckung, die man kennt, wenn man das Inkassounternehmen nicht bezahlt.
Ist zumindest eine elegante Lösung, weil die ganze Zeit, also das wird ja schon ewig diskutiert, diese Frozen Assets einfach zu liquidieren und,
genau.
und
das
weiß ich nicht,
ist halt anscheinend rechtlich gar nicht möglich.
LGBTQ-Aktivisten zu geben, einfach nur, weil das Russland am meisten auf den Sack gehen dürfte. Und ob das rechtlich nicht möglich ist oder nicht, interessiert mich da tatsächlich gar nicht so sehr.
Ist halt beim Verfassungsblock natürlich
ist,
dann das
klar,
Thema.
Mein Problem ist eher, ob das, ich sag mal, moralisch möglich ist, weil du hast natürlich das Problem, dass jedes, wenn du das machst, hast du kein Argument mehr dafür, dass jedes beliebige Land, jedes beliebige Asset einfriert, nur weil das nächste Land nicht in seinem Interesse handelt.
ja, gut,
ja, Völkerrecht, ja, aber genau. Wer hält sich denn groß ans Völkerrecht? Das ist halt
die
auch
Russen nicht.
Eben, und viele andere auch nicht, auch wir teilweise nicht. Das ist halt immer so ein bisschen, also Völkerrecht ist halt immer so ein bisschen schwammig, weil das ist halt nicht so absolut und es ist auch nicht so strafbewehrt, dass man es richtig durchsetzen könnte, sondern das funktioniert halt nur, wenn alle sich dran halten, mehr oder weniger, was keiner tut oder was nicht alle tun, sodass es dir halt passieren kann, dass wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Namibia sagt, nee, also wir sind jetzt nicht damit einverstanden, wie ihr mit der Kolonialgeschichte umgeht. Wir frieren jetzt mal eure Assets ein, an die wir rankommen. Du löst damit so eine Kettenreaktion aus, ne? Oder Polen sagt, nee, wir wollen aber Reparationen von Deutschland, wir frieren jetzt mal eure Assets ein. Finde ich total heikel. Das, andererseits, eine kleine Diskussion mit einem britischen Journalisten gehabt auf Blue Sky, der eben auch sagte, so was hindert uns eigentlich daran? Da habe ich gesagt, ja, die anderen das dann auch machen. Also ne, dann haben wir kein Argument mehr, dass sie das nicht machen. Und der sagte nur, ja, haben wir ja jetzt schon nicht.
Ja, das ist genau der
Punkt.
Fand
ich einen guten Punkt.
Ja. Genau. Wenn wir uns völkerrechtlich falsch verhalten, sodass jemand anders gegen uns Ansprüche stellen kann, dann ist es vielleicht auch nur gerechtfertigt. Ja, also ich fand es wirklich so eine schlaue Idee. Ja, weil ich denke ja ganz oft, wie vorhin beim Klima, die Menschheit ist zu dumm und zum Untergang verdammt. So. Und dann kommt jemand, ist total schlau und hat so eine gute Idee und sagt einfach nur so, hold my beer. Ja, das kriegen
ja,
wir schon hin.
Das dann umgesetzt zu kriegen, also.
Das wurde wohl auch diskutiert und ich bin gespannt. Also mal gucken. Ja. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Scham ist im Urlaub. Schöne Grüße von Scham. Macht euch keine Sorgen um Scham. Es geht ihr gut. Und sie hat Urlaub, wie
macht
wir
euch
auch.
Macht euch Sorgen um uns. Wir sind seit einer Woche auf Workation in Italien und gefühlt hat es eigentlich durchgehend geregnet.
Ja, nicht
aber besser im Regen, besser im Regen in Italien als irgendwas in Berlin.
Findest du?
Ja.
Ich habe ja gehört, in Berlin soll das Wetter ganz gut gewesen sein.
Naja gut, gutes Wetter in Berlin ist auch nochmal ganz okay, aber ja.
Kommen wir zur guten Nachricht und zwar geht es um VW. Und es
gute
ist,
Nachricht von VW.
Ja, es ist eigentlich auch für viele Leute eine schlechte Nachricht. Aber für unser aller Gesundheit ist es eine gute Nachricht.
Okay.
Und zwar hat das OVG Schleswig-Holstein
VW verboten.
Nein.
Das wäre gut für die Gesundheit.
Ja, nicht alle VWs. Einer Klage der deutschen Umwelthilfe, huhu, deutsche Umwelthilfe, stattgegeben. Ich liebe die deutsche Umwelthilfe. Und sagt, die Abschaltung der Abgasrückführung bei Umgebungstemperaturen unterhalb von 10 Grad Celsius und bei niedrigem Umgebungsdruck oberhalb von 1000 Höhenmetern ist eine nach europäischem Recht grundsätzlich unzulässige Abschalteinrichtung, Zitat Ende. Und keiner versteht, hä? Was ist los?
Hat das Kraftfahrtbundesamt das nicht, die haben das doch genauso zugelassen.
Genau, das ist der Punkt. Also, wir müssen okay. Ein bisschen ausholen. 2015 hat Holger sich Aktien von VW gekauft.
Die hätte
warum
ich mal lieber gehalten.
Damals. Hat Holger sich 2015 Aktien von VW gekauft? Es gab die sogenannte Abgasaffäre. Oder Abgasskandal. Dieses Skandal. Es hatte viele Namen, weil VW in diversen Dieselmodellen illegal so eine Abschaltsoftware eingebaut hatte, die dann in Tests einfach funktioniert hat, also unter bestimmten Umständen
auf
sah es so aus, genau,
ja,
als würden die Filter schon alles gut machen in diesen VWs, aber dann, wenn sie auf der Straße rumgefahren sind, unter bestimmten Umständen wurde das eben abgeschaltet und
ja,
die Abgase.
Wie es so oft so ist, im Labor funktionieren die Dinge ganz gut, in der Realität dann nicht mehr.
Ja, genau. So. Und das kam raus, das hatte in den USA massivste Konsequenzen. Bei uns naja, also das Kraftfahrtbundesamt, das du gerade genannt hast, hatte dann von VW verlangt, dass sie diese Software aktualisieren müssen und eben diese Abschalteinrichtungen entfernen müssen. Aber andere VW-Abschalteinrichtungen hat das Kraftfahrtbundesamt als zulässig eingestuft, die also weiterhin eingebaut wurden und die Autos fahren weiterhin damit rum und das sind sogenannte Thermofenster. Das heißt, bei bestimmten Temperaturen oder bei bestimmten Luftdruckgegebenheiten kann dann diese Abschalteinrichtung wieder einschalten, sodass das heruntergeregelt wird, was mit der entsprechenden Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung natürlich auch einhergeht.
Aber die Motoren schont.
Genau, angeblich schont es die Motoren. Das war so das Argument. So, und genau das Ding ist jetzt als unzulässig eingestuft worden.
Ah, okay. Das heißt aber nicht, dass VW den schwarzen Peter hat, sondern das KBA hat den schwarzen Peter.
Am Ende auch VW und den richtig schwarzen Peter haben eigentlich alle, die so einen VW besitzen. Das sind nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe ungefähr 7,8 Millionen Dieselfahrzeuge, die das betrifft und die jetzt noch auf deutschen Straßen unterwegs sind. So. Es droht tatsächlich die Stilllegung.
Wow. Abwrackprämie,
ne? Von fast
8
Millionen Fahrzeugen, 10 Jahre nach diesem Abgasskandal. Und wenn man einen Schadensersatz von VW haben will, als Besitzer eines solchen Fahrzeuges, kannst du mit 5-10% der Kaufsumme kannst du rechnen.
Aber an VWs Stelle würde ich das Kraftfahrtbundesamt dann verklagen.
Das könnt ihr ja
weil
machen.
Weil ihr habt es uns doch erlaubt.
Ja. Genau, und jetzt zitiere ich aus LTO. Das heutige Urteil ist eine schallende Ohrfeige für alle Verkehrsminister der letzten 10 Jahre, die die Gewinne der Autokonzerne über die Gesundheit der Bevölkerung gestellt haben, kommentiert Jürgen Resch, Geschäftsführer der DUH. Rechtsanwalt Remo Klinger ergänzt, das Urteil hat eine große Bedeutung. Nicht nur, dass endlich die millionenfach zu viel Schadstoffe ausstoßenden Autos nachzurüsten sein werden, was in dem Artikel stand, was gar nicht so einfach geht, was für eine bessere Luft und weniger Krankheiten führt, sondern auch, weil es ein starkes Signal für unsere unabhängige Justiz ist. Eine Justiz, bei der es nicht darauf ankommt, ob man mit Dutzenden Parteivertretern in der Verhandlung erscheint, wo ich so dachte, interessant. Und auch nicht entscheidend ist, wie viel Geld man in einen Prozess investieren kann. Es entscheidet allein das Recht und das Argument. Und deswegen ist es eine gute Nachricht für uns alle, auch wenn wahrscheinlich auch einige unserer Hörer genauso ein VW haben. Es tut mir leid.
Ja. Ja, mir auch auf eine Art.
Tut's nicht.
Naja, schon. Ich meine, du kannst musst ja doch davon ausgehen, dass irgendwie so
das ist abgenommen,
dass
ne?
Dass jemand, der was verkauft, dir das auch verkaufen darf.
Ja.
Und andererseits tut es mir auch irgendwie nicht leid, weil vielleicht bricht das ja jetzt VW. Also ich finde es nach wie vor eine absolute Katastrophe,
ja,
dass die deutschen Automobilhersteller, ja nicht alle Modelle, dass die deutschen Automobilhersteller ihre Ingenieursleistung in das Programmieren von Software zur Umgehung bestehender Umweltstandards gesteckt haben, statt in die Entwicklung von Technologien diese Umweltstandards einzuholen. Das ist der eigentliche Skandal dann. Das ist so auf so einer moralischen Ebene. Es ist so erbärmlich, diese deutsche Autoindustrie an der Stelle. Es ist wirklich darum, tut mir leid um jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin da, aber ich wirklich, ein Teil von mir jubelt immer, wenn ich höre, denen geht's schlecht, also den Firmen.
Mhm.
Ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Also das ist.
Ich meine, vor allem, weil es halt auch wirklich zu Lasten der Gesundheit aller ist.
Ja.
So, ist einfach,
ja, aber das hat uns ja noch nie interessiert, wenn es um die Automobilindustrie oder die fossile Industrie insgesamt geht. Also ich kann das wirklich, also es ist echt, ich meine, ich komme ja aus einer Automobilfamilie. Und trotzdem, ich hasse die Werkzeuge, das ist echt schlimm. Also wirklich, das ist jedes Mal, breche ich in Jubel aus, wenn ich irgendwie lese, oh, Porsche verkauft nicht mehr genug Autos. Ja, Pech gehabt, ihr Vollidioten. Ja, Ford ist kurz vor der Pleite. Ja, ihr Schwachköpfe habt am Markt vorbei entwickelt.
Ja.
Ihr könnt doch keinen Ford Capri bauen, der noch nicht mal aussieht wie ein Capri. Da krieg ich einen Föhn, wenn ihr die Karre siehst, ja, wo kommt. Ich reg mich wieder auf, verträge ich mich eigentlich auf.
Aber das ist doch.
Das hilft ja nichts.
Vielleicht ein gutes Limerick-Thema, der Ford Capri.
Ford Capri ist ein gutes, ja.
Und damit sind wir beim Limerick der Woche. Diese Woche haben wir keinen Limerick von unserem Wochendämmerungspoeten Jens Ohrenblicker.
Das ist, weil der die normalerweise mit dem VW bringt.
Genau.
Ich nehme den von Florian.
Mhm.
Es war ja Teflon.
Teflon.
Ja. Es war eine Pfanne aus Eise, in der briet der Lehrling die Speise. Es hing an und zwar sehr, der Koch atmete schwer, mit Teflon wäre es nicht so eine Scheiße.
es hatte doch den von Sabine. Sabine sagt, mein heutiges Mantra als Limerick. Wie bei einem Teflonstab perlt heut alles an mir ab. Sind die News auch schal, es ist mir egal, denn Geduld ist, was ich hab. Und dann schreibst du noch einfach ein paar Mal wiederholen, wird schon. Ford Capri ist unser Limerick-Thema diese Woche und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Wall Street setzt Rekordjagd fort.
Dienstag.
US-Börsen zollen Rekordjagd-Tribut.
Mittwoch.
erneut Abgaben in New York.
Donnerstag.
US-Anleger ziehen sich vor neuen Inflationsdaten zurück.
Freitag.
Anleger ignorieren neue US-Zölle. Also nicht mal dramatisch diese Woche.
Ja.
Naja.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hulverscheid. Hallo Nandor.
Hallo.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest?
Ja, ich habe zunächst mal ein bisschen Hintergrund mitgebracht zur finanziellen Lage Argentiniens, über die ihr länglich gesprochen hattet, weil ich finde, der Internationale Währungsfonds, auch wenn der wie so eine, sehr weit von unserem Leben weg befindliche, abstrakte Einrichtung scheint, der ist irgendwie schön transparent auf eine Art mit aktuellen Reports zu jedem Mitgliedsland. Und damit kann man vielleicht nochmal unterstreichen, warum Argentinien jetzt so gern Geld von Trump annimmt oder, wir wissen es ja nicht genau, vielleicht sogar drum gebeten haben, so nenne ich es jetzt mal. Die haben nämlich fast 42 Milliarden SDR Schulden beim IWF. Das heißt, in Euro umgerechnet aktuell ungefähr 50 Milliarden. Das Reservekonto Argentiniens beim IMF, das steht schon seit 2022 auf Null. Und ab 2026 sind jedes Jahr Rückzahlungen in Milliardenhöhe fällig. Also das wird jetzt binnen wenigen Monaten nochmal deutlich schlimmer, ohne dass da jetzt erstmal ökonomisch weitere Dinge passieren müssen, weil die eben theoretisch zumindest auch Verpflichtungen haben, dieses ganze Geld inklusive Zinsen zurückzuzahlen. Dann mache ich mal weiter mit Russland. Ihr hattet ja über Russland und Energie gesprochen aufgrund eben diesem Thema, dass die Ukraine ja sehr gezielt russische Raffinerien angreift, Ölversorgungsinfrastruktur angreift. Und da seid ihr so auf verschiedene Themen gekommen, wo ihr auch einmal explizit nach einem Faktencheck gefragt habt. Und der Frage komme ich natürlich gerne nach. Zunächst einmal zu dem Thema, ob Russland überhaupt Rohöl importiert und falls ja, von wo. Also die Datenlage ist da nicht gut, aber ich fühle mich hier sicher zu sagen, dass Importe von Rohöl nach Russland nicht ansatzweise nennenswert sind im Vergleich zu den inländischen Förderkapazitäten. Mhm. Deswegen gehe ich mal rüber zu den Exporten. Da habt ihr ja zum einen gesprochen über den Exportstopp für Kraftstoff, den Russland jetzt verhängt. Also dazu erstmal die Einordnung. Russland hat schon seit längerem einen Exportstopp für Benzin. Der stammt schon aus dem Jahr 2024. Interessant ist jetzt vielleicht, dass dieser nun teilweise zumindest auf Diesel ausgeweitet wurde. Der darf jetzt nicht mehr über Zwischenhändler, sondern nur noch direkt von Produzenten exportiert werden. Hat vielleicht dann für den russischen Staat eine leichtere Kontrollmöglichkeit, wenn da nur noch wenige Unternehmen dürfen in der Theorie. Ich bin mir nicht sicher, ob Diesel militärisch für die Russen wirklich relevanter ist als Benzin. Das sollen schlauere Leute beurteilen, aber zumindest fahren ja fast alle Lkw und eben auch russische Kettenfahrzeuge wie der BMP oder diese T-Panzer mit Diesel. Und eventuell müssen sie da auch ein bisschen anfangen aufzupassen.
Ja, krass.
Und dann habe ich mir die Frage angeguckt, wer kauft denn bisher am meisten noch fossile Rohstoffe aus Russland? Und laut dem Center for Research on Energy and Clean Air, die da einen sehr guten Job machen, verschiedene Datenquellen zusammenzutragen, weil eben nicht alles schön irgendwie bei der Europäischen Statistikbehörde steht, sondern man da ja auch teilweise so ein bisschen auf Schiffsexporte gucken muss und so, was wesentlich nerviger und kleinteiliger ist. Und die haben eben ausgewertet, seit 2023 bis heute sind die größten Abnehmer für russisches Rohöl mit weitem Abstand China und Indien. Indien kauft übrigens quasi kein Gas aus Russland. Also ihr habt ja transparent gemacht, dass ihr euch da unsicher seid, aber ihr hattet gesagt, ja, ihr glaubt, die kaufen Gas. Nee, die kaufen kein Gas aus Russland, sondern vor allem Rohöl. Die Türkei ist wiederum der größte Abnehmer für Raffinerieprodukte aus Russland, also quasi Produkte eben aus Rohöl. Mal gucken, ob die jetzt tatsächlich dann Probleme bekommen mit diesen Exporteinschränkungen, das muss man dann abwarten. Die EU folgt übrigens bei den Abnehmerländern für fossile Rohstoffe bereits auf Platz 4 und das ist vor allem Gasimporten geschuldet, die eben noch nicht sanktioniert sind. Immerhin ist aber Deutschland, was Gas angeht, da ziemlich sauber. Das hatten wir ja schon mal im Faktencheck in einer vergangenen Sendung.
Ja.
Und das waren meine Beiträge für heute.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Nandor. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Und schon sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung, vielen, vielen Dank, dass ihr uns überhaupt möglich macht. Ohne euch könnten wir einpacken. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es die Wochendämmerung weitergibt und vielleicht auch Holger zu Weihnachten mal wieder eine kleine Gehaltserhöhung bekommt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Es gibt viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Direkt aufs Konto, ein Abo bei Apple Podcasts oder auch ein Abo bei Steady. Und wenn ihr bei Steady bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dünz 1.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Christoph schüttet den Kopf über den Wing Commander und kompensiert seinen Beitrag.
Marc Bremer.
Oliver Dalbys erster Verlobter.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Lektion 1 gegen die Tyrannei. Don't obey in advance. Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam.
My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Donald Trump.
Dazu bist du zu jung. Ich glaube, das dürfte so ungefähr um deine Geburt herum passiert sein. Da hat Ronald Reagan genau diesen Satz tatsächlich gesagt als Mikrofoncheck in einer Radiostation, die versehentlich auf Sendung war.
Oh. Okay.
Gab es dann hinterher auch eine Schallplatte. Bombing. Doppeldeckerfahrrad.
Lothar Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugol.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Der Dösewicht wird von der Politik und dem ganzen Weltscheiß depressiv.
Und hier der Fanclub.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Moste Techi, Polytechnitis und der olle Frater singen immer noch leise im Chor. Duft, 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 wir waren in Odonien. Duft, 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 da fahren wir wieder hin.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelder.
Katrin Apel.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
The revolution will not be televised because we all canceled our subscriptions, brother.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackada.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Im Zug saßen Idioten ganz heiter, sie tranken und feierten weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Die Musik war zu laut, dass es andere graut. Ein Waggon voller Fans wäre gescheitert.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Hey Carsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange, Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Christiano del Tauscho.
Ich bin hier, weil der Wing Commander gegangen ist, damit Holgi und Kada weiterhin sagen, was sie denken. Der Left Wing Commander.
Benny Dingster.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Der Fresh Cuba ist eine typische rheinländische Fritte.
Felix, der immer nur einfach noch schlafen will. Der
Holger
Felix.
Auch. Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Bestellung beim Universum. Bitte Katharina Reiche feuern und Patrick Reichen wieder einstellen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Und jetzt der Föhnclub.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Das ist ein schöner Fnord jetzt. Der Biber und der Bär, die Hunde und so weiter.
Mariana Friedrich.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Björn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Bisschen spät, aber LEL bedeutet London, Edinburgh, London. Es ist das englische Gegenstück zu Paris, Paris, Paris. PBP. Grüße, Tobi.
Hab ich das als Shownote in die letzte Sendung gegeben?
Ja, ich glaube, okay. Ja.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hegler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina feiert den Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Nies und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Höll.
Benjamin Hupp.
Roland im Namen des Königs von Roland.
Anja und Jan in Zinnowitzien.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typisch Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Netzfund, nicht radikal und trotzdem da. Jeder Demokrat ist Antifa.
Michael Jes.
Felix Johannes,
Tobias Johannes,
Micha K.,
Tobi K.,
Philipp Kaden.
Ich bin Kaschler-Detektiv.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Dafür war dieses Jahr die Kartoffelernte so gut wie seit 25 Jahren nicht mehr.
Auch mal eine gute Nachricht.
Kamikazi.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Nolz und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzky.
Oliver Kohlfink.
Janett Lechner.
Ich war mit einem Florian Lenk in derselben Grundschulklasse.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Vielleicht solltet ihr euch mal austauschen. Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Der Muller von Bullerbü.
Die Mulle.
Das Mullen.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nach Kritik von Weidel an Putin. Kreml kürzt Parteifinanzierung für AfD.
Oh oh, Celine Neubig.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossim.
Oke Oldenburg.
Annette. Och, das war schon wieder für diese Woche schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
PSA. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Plantholz.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe. Na, den Gasstöre Jonas. In Norwegen nennt man Politikerinnen im Alltag nur mit Vornamen.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Und wenn das nicht reicht, hol den Staubsauger raus. Sauge Küche, Flur und Bad. Ach, saug gleich das ganze Haus. Schreib der Oma einen Brief und pulli das Essbesteck. Und schon ist der Schluck auf weg.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Konsens, Gibbidibi.
Nee, ihr seid keine Kleinanzeigen, aber ihr seid die größte Reichweite, die ich für Sir Talon und seinen Rolli nutzen konnte. Vielen Dank. So, das muss und so weiter.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist toasted cheap?
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Lise grüßt die Katana und freut sich, dass es langsam Herbst wird.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben Federweißen besorgt und Priscilla und Gwyneth Mothworth sorgen für den Pfälzer Zwiebelkuchen dazu.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenroy.
Robert Ferst.
Luisa Bayers.
If three switch witches watch three watch sitch witch
Ist nicht so wichtig. Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Das könnte auch auf einem von diesen Wohnwagen hier stehen.
Ja, ja.
Hinten so ein Sinnspruch. Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Tobias Wicht.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Meto Bannafk.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Danke für die Sicherung meines Lebensunterhaltes.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 26. September. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.